letzten Themenmonat im Mai haben wir uns das Software-Defined Vehicle mal etwas genauer angeguckt und geschaut, wie ist der Status quo, welche Kooperationen gibt es überhaupt, die wichtig sind und vor allem auch, welche Hürden sind vielleicht noch zu meistern. Unter anderem stößt man da auf Sicherheits- und Datenschutzbedenken, aber auch auf den Mangel von Fachkräften mit Software-Know-how. Der ist immer noch aktuell. Pascal, wie steht's denn um dein Software-Know-how?
Gute Frage. Erstmal, hi Ronja. Du bist heute am Start, weil Yannick gerade im Urlaub weilt. Ganz kurz hier Transparenzoffensive. Sagt man immer, wir nehmen hier gerade am Brückentag auf. Brückentage, da muss man, natürlich nehmen sich da immer viele Urlaub. Yannick auch im wohlverdienten Urlaub in Paris, kann er vielleicht beim nächsten Mal von erzählen. Ronja, ich freue mich, dass du da bist. Und mal zu deiner Frage, wie es um mein Software-Know-how steht. Naja, ich bin studierter Soziologe. Also ich würde sagen, geht so. Ich kenne natürlich... Klar, Pascal natürlich, beste Programmiersprache überhaupt. Ich glaube allerdings ehrlicherweise schon ein bisschen veraltet. Und ansonsten, fallen mir da natürlich so die gängigen ein. Java, C, C++, Python und dann wird's ehrlich gesagt ganz schnell ganz dünne.
Ja, das ist gar nicht so schlimm tatsächlich, weil den Part übernehme ich heute. Ich werde dich da heute ein bisschen educaten.
Es ist auch deshalb nicht so schlimm, weil ich muss ja auch keine Software entwickeln. Ja? Qua Job.
Genau. Trotzdem wollen wir uns mit dem Thema ein bisschen beschäftigen heute, weil es gibt da einen spannenden Newcomer unter den Programmiersprachen. Und zwar ist das Rust.
Was mich bewegt. Der Automotive-Podcast.
Rust wurde 2006 erfunden von einem kanadischen Softwareentwickler, der sich gesagt hat, hier, ich arbeite mit C++, aber das gefällt mir eigentlich gar nicht so. Und dann hat er sich in seiner Freizeit hingesetzt und gesagt, wir machen mal was Besseres. Wir machen mal was, das sicherer und leistungsfähiger ist, weil C++ ihm wohl... zu unsicheren Speicherzugriff hatte und auch andere Probleme mit sich gebracht hat. Also hat der Mann sich hingesetzt und gesagt, selbst bin ich, mach mir meine Lösung und hat eine Programmiersprache entwickelt, was man halt so macht in seiner Freizeit.
Was man in der Freizeit halt so macht, ja.
Eben, und dann ist 2009 Mozilla darauf aufmerksam geworden und hat gesagt, das finden wir gut, das wollen wir unterstützen und haben dann da Ressourcen reingesteckt und ihn unterstützt eben dabei. Und das Projekt weiterentwickelt. Und heute gibt's eine eigene Rust Foundation, die das Ganze verwaltet. Und die Sprache wird ongoing weiterentwickelt von einer offenen Entwickler-Community. Und im Vergleich zu, du hast es ja gerade schon gesagt, C oder C++, soll Rust vor allem sicherheitsrelevante Faktoren automatisch überprüfen. Also dich nicht mit dir selber allein lassen, sondern dich so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, guck mal, da musst du aber nochmal gucken. Oder beim Schreiben von Code bereits auf Fehler hinweisen und auch die parallele Zusammenarbeit an Projekten ermöglichen. Also bei vielen anderen Programmiersprachen ist es wohl so, dass du aufpassen musst, wer ist gleichzeitig im Code und nicht, dass der eine das andere überschreibt. Und bei Rust soll diese parallele Zusammenarbeit wohl besser funktionieren.
Für Fahrzeugentwicklung ja auch nicht irrelevant.
Definitiv. Deswegen jetzt auch meine Frage an dich wieder. Wir hören ja oft, dass OEMs und Zulieferer agiler und softwareaffiner und hipper und schneller werden wollen. Hast du das Gefühl, diese neue Programmiersprache ist so ein Ding, wo die OEMs, wo die Zulieferer, die Branche jetzt sagt, ah, das ist ja eine coole Sache, da können wir uns drauf einlassen? Oder denkst du, die trifft da eher weniger auf Gegenliebe?
Ja, das ist natürlich jetzt so eine ganz grundlegende Frage. Es ist ja im Prinzip auch immer ein bisschen eine Frage, wie viel Kapazitäten steckt man in innovative Entwicklung gleichzeitig dazu, im Prinzip das fortzuführen und mit dem zu arbeiten, was ich ohnehin vorfinde? Ja, also mir fällt gerade zum Beispiel als Vergleich ein, nehmen wir mal Batterietechnologien. So, ist der Lithium-Ionen-Akku die beste Akkutechnologie, die es denkbar irgendwie gibt? Wahrscheinlich nicht. Ist es aber einfach die etablierte Methode, die sehr beherrschbar ist und in großen Stückzahlen und sehr kontrolliert und so weiter eingesetzt werden kann? Ja, und das ist vielleicht bei Software natürlich ganz ähnlich, dass du das Gefühl hast, du hast natürlich die etablierten Methoden, C, C++ ist, glaube ich, die gebräuchlichste, die auch im Software-Defined Vehicle eingesetzt wird. Und das ist natürlich was, die sind einfach bei Automobilherstellern natürlich irgendwo im Einsatz. Damit wird entwickelt, damit wird weiterentwickelt. Du hast natürlich eine Code Legacy in dem Bereich. Und müsstest dir jetzt ja in einer neuen Programmiersprache, müsstest du ja Kapazitäten irgendwo auch bei dir freimachen, um jetzt in neuen Programmiersprachen zu arbeiten, während du aber ja Fahrzeugentwicklung vermutlich noch auf einer alten oder auf einer anderen Programmiersprache machst, ja. Wenn du mich fragst, ob ich glaube, dass die Automobilindustrie bereit dafür ist, ja, ich denke schon, weil sie sich natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr softwareaffin präsentiert hat, dann natürlich sehr viel intern Kapazitäten aufgebaut hat aufbauen wollen, weil wir auch immer wieder verfolgen, dass die Autoindustrie sich sehr offen auch gegenüber der Open-Source-Community zeigt, da sehr intensiv unterwegs ist und da natürlich auch an entsprechende Neuerungen dran ist und dabei ist, daran zu arbeiten, sich selbst in dem Bereich weiterzuentwickeln. Aber ist natürlich gerade im Fahrzeugbereich, und Fahrzeugbereich ist immer sicherheitskritisch, Fahrzeugsoftware ist sicherheitskritisch, ist natürlich die Frage, wie schnell man dazu bereit ist, etwas Neues zu machen, mit solchen neuen Programmiersprachen auch zu arbeiten. Ja, ist natürlich irgendwo eine Frage, die nicht ganz einfach zu beantworten ist, ne? Aber vielleicht gibt's ja auch schon die ein oder anderen Beispiele, Ronja, wer da schon unterwegs ist und wer da vielleicht Fürsprecher irgendwie für diese Programmiersprache sind. Das würde mich jetzt mal interessieren.
Exakt, genau die habe ich dir nämlich jetzt mitgebracht. Perfekt. Darauf wollte ich hinaus. Du hast es schon gut skizziert eigentlich. Es wird auf jeden Fall als Chance wahrgenommen. Es wird auf jeden Fall erstmal neugierig beschnuppert, würde ich mal sagen. Zum Beispiel wird es als vielversprechende Alternative oder Ergänzung zu C++ gehandelt, was unter anderem auf Thema war auf der Automotive Software Strategies Conference am 19. und 20. Mai in München, auf der unser lieber Kollege Benjamin, liebe Grüße an der Stelle, unterwegs war und da einen Bericht von zurückgebracht hat und aufgezeigt hat, dass zum Beispiel Experten von Ampere, von der Softwaretochter von Renault, namhaft der Herr Frédéric Amier, sorry, falls ich den Namen nicht richtig ausspreche,
Ich glaube es ist korrekt.
Kommt hin. Der ist Cybersecurity-Experte und Spezialist für Embedded Systems. Und der sagt über Rust, normalerweise muss man sich zwischen Sicherheit, Performance und Benutzerfreundlichkeit entscheiden. Für zwei Attribute maximal. Mit Rust bekommt man alle drei. Und das zeigt sich auch schon in den Projekten von Ampere. Das Unternehmen hat für die SDV-Plattform, die es aktuell entwickelt, über 200 Entwickler auf Rust geschult und die Sprache wird deshalb in verschiedenen Teilen der Plattform bereits eingesetzt, um zum Beispiel Entwicklungszeiten zu verkürzen oder Fehleranfälligkeiten zu reduzieren. Das ist Beispiel 1. Beispiel 2. Weitere Redner auf der genannten Conference ist Stefan Nürnberger, CEO vom Berliner Softwareentwickler Vehicle. Und der sagt auch, die Programmiersprache erlaubt es besser als andere Hardware- und Betriebssysteme weitgehend zu abstrahieren. Damit kann bereits entwickelter Code später auf noch unbekannter Hardware laufen. Sieht das also auch als Vorteil des Berliner Startup, setzt Rust auch bereits für sicherheitskritische Anwendungen ein, insbesondere in Bereichen wie SoC-Firmware.
Ja, extrem wichtiger Punkt, finde ich. Weil wir natürlich wissen, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir, also wir wissen, dass wir nichts wissen, weil wir wissen, dass wir nicht wissen, was morgen passiert. Und wenn ich das antizipiere, dann muss ich natürlich in meiner Arbeit wirklich auch inkorporieren, dass ich an der einen Stelle mit etwas arbeiten muss, von dem ich eben nicht weiß, ob an der anderen Stelle morgen die Welt noch genauso aussieht. Ja, und das muss ich antizipieren und da muss ich mich natürlich auch entsprechend für aufstellen, dass ich im Prinzip nicht mit einem Schlag in dem Moment, wo Hardware veraltet ist, die darauf und damit entwickelte Software einfach auch automatisch mit veraltet ist. Ja, dieses alte Legacy-Problem, wo man natürlich in diesem Hamsterrad drinsteckt, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen gesagt, man arbeitet natürlich immer weiter an dem, was man schon hat, weil ich die große Legacy habe. Die Legacy wird damit aber immer größer und in dem Moment, wo sie vielleicht dann wirklich irgendwann outdated ist, habe ich einfach den riesen Rucksack an Legacy, mit dem ich dann irgendwie umgehen muss. Ja? Und dadurch, und ich finde auch den Aspekt, und den habe ich ja jetzt in der Vorbereitung dann zu Rust eben auch nochmal gelesen, da war mir auch so präsent, fand ich, dieser Aspekt, Software und Hardware stärker voneinander zu trennen und im Endeffekt dann irgendwie auch so ein Software-Deployment auch zu vereinfachen auf der entsprechend dann sich verändernden Hardware, das ist natürlich ein super spannender Aspekt, finde ich. Weil das ist ja das, was du heute, wie gesagt, wirklich im Antizipieren der technologischen Weiterentwicklung ja leisten musst, dass du nicht weißt, was in 10 Jahren ist. So, das ist schon, finde ich, spannend, ja.
Ich finde es aber auch interessant, also es ist für mich schon ein gutes Zeichen, dass so, ich wollte fast sagen so jemand, aber so ein Unternehmen wie die Software-Tochter Ampere von Renault, diese ganzen großen Konzerne, du hast gerade von Legacy gesprochen, die haben eine Historie, die machen Sachen seit Jahren so, wie sie machen, und ich finde diese Entwicklung, dass jetzt Software-Töchter gegründet werden, dass man sagt, okay, wir nehmen einfach die, die sich wirklich nur damit beschäftigen und überlassen denen da so ein bisschen das Feld, damit die sich damit beschäftigen und nicht der große Konzern an sich, sondern dass das eine Sache ist, die auch einfach agil und schnell aufgestellt ist mit Spezialisten im Kern. Und wenn dann eine Software-Tochter wie Ampere hingeht und sagt, ah, das ist schon eine gute Sache, da können wir uns schon mal mit beschäftigen und das in Projekte einbinden, dann finde ich das schon ein positives Zeichen für die Sprache und vielleicht auch für die Entwicklung, die diese Sprache noch im SDV-Kontext vor sich hat. Und gleiches Beispiel, es gibt nämlich auch noch weitere Beispiele, wo Rust schon eingesetzt wird. Ebenso, gleiches Prinzip, die Bosch-Tochter Ethas, auch wieder Software-Experten, alle zusammen in eine Sparte, nutzen auch Rust bereits für Toolchains, für Autosa Classic sowie für Middleware-Lösungen für ADAS. Mhm. Und du hast es vorhin angesprochen, Open Source ist ein großes Thema im Bereich SDV. Auch die Eclipse Foundation, die ja ein großer, wichtiger Name ist in diesem Umfeld,
absolut,
hat Projekte für, also nutzt Rust für Projekte im sicherheitszertifizierbaren Open Source Software-Bereich. Also wir haben einige Indizien dafür von wirklich Spezialisten, würde ich mal sagen, dass das eine gute Sache werden kann und dass das Potenzial fürs SDV mitbringt. Das überzeugt mich irgendwie, wenn solche Leute, die wohl, wir können jetzt diskutieren, ich kann jetzt vermuten und raten und mir überlegen, ob das gut ist oder nicht. Aber ich vertraue da meistens gerne auf die Spezialisten und Experten und anscheinend wird das von denen schon viel genutzt. Also bin ich demgegenüber auch positiv gestimmt.
Das ist super. Das heißt, wenn du das nächste Mal mit Rust arbeiten musst, dann gehst du sehr positiv an die Sache dran. Nein, du hast natürlich völlig recht. Was ja die entscheidende Frage ist, die ich mir da jetzt auch stelle und die wir jetzt vielleicht auch nochmal diskutieren können, ist ja, okay, aber wie realistisch ist es jetzt eigentlich, dass etablierte Automobilhersteller in der Entwicklung des Software-Defined Vehicles, und wir wissen, dass das gerade natürlich an einem sehr neuralgischen Punkt ist, diese Entwicklung, denn wir sprechen immer über den China-Speed, über die Tatsache, dass unsere hiesige westliche Automobilindustrie in der Fahrzeugentwicklung, in den Entwicklungszyklen viel, viel schneller werden muss. Natürlich aber auch alleine in den Software-Entwicklungszyklen an sich, denn wenn wir über Updates over the air sprechen, wir reden halt davon, dass man natürlich auch solche Updates deutlich häufiger fährt, wie man es aus dem Consumer Electronics Bereich gewohnt ist, dass ich da das Update im iPhone irgendwie gefühlt einmal im Monat irgendwie habe und dann habe ich direkt irgendwie Fehlerverbesserungen, neue Features und so weiter. Das heißt, alleine ja die Softwareentwicklungsfeatures, die Softwareentwicklungszyklen werden sich immer weiter verkürzen, die Fahrzeugentwicklung wird sich immer weiter verkürzen. Das ist das große Ziel. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, hilft uns dabei eine, zum Beispiel in dem Fall auch bei der Entwicklung des SDVs, eine neue Programmiersprache? Nach allem, was wir heute gehört haben, vermutlich schon. Ist es realistisch, dass ich das in einer laufenden Entwicklung zum Beispiel umstelle? Naja, ja, und das ist ja, glaube ich, die entscheidende Frage. Du hast Ampere angesprochen, also die Renault-Tochter, die sich im Prinzip um das Fahrzeug der Zukunft kümmert, das elektrische und auch software-definierte Fahrzeug der Zukunft, irgendwie, das wird über das Ampere-Team entwickelt. Und das natürlich in dem Fall, korrigiere mich, wenn ich das falsch habe, in dem Fall wir aber über im Prinzip eine neue SDV-Plattform, also eine neu entwickelte SDV-Plattform sprechen. Das heißt, da setzt sich das Team ran und überlegt, wie wir überhaupt eine Plattform für das Software-Defined Vehicle entwickeln und dann eben rangehen und sagen, okay, und das machen wir jetzt mit der Programmiersprache, die uns im Moment als State of the Art erscheint, mit all den Vorteilen, die Rust zum Beispiel mit sich bringt im Vergleich zu C, C++. Das heißt, immer dann, wo ich als Automobilhersteller ohnehin eine neue Plattform entwickle, vielleicht eine neue Generation entwickle und so weiter, dann macht so eine Umstellung wahrscheinlich Sinn. Wird ein Automobilhersteller jetzt die Programmiersprache ändern, und dann ist ja auch nochmal die Diskussion, macht man das irgendwie auf einen Schlag oder macht man das irgendwo fließend? Fange ich an, vielleicht erste Funktionen vielleicht mit anderen Sprachen zu entwickeln? Auch da die Kompatibilität der Sprachen untereinander wahrscheinlich irgendwie ein nicht unwichtiger Punkt. Aber so wie ich es vorhin schon mehrfach gesagt habe, du hast natürlich entsprechend einfach deine Strukturen auf einer bestimmten Programmiersprache. Du hast alle deine Softwareentwickler auf einer Programmiersprache. Du hast eine komplette Legacy damit. Du hast Zertifizierung. Da haben wir auch noch gar nicht groß drüber gesprochen. Du hast natürlich einfach in den ja, bekannten Programmiersprachen, nehmen wir mal C++, die sind natürlich so tief ins Automotive-Ökosystem verankert. Die sind AUTOSAR-zertifiziert, ISO-zertifiziert und so weiter. Das sind natürlich neue Programmiersprachen wie Rust in der Form noch nicht. Und insofern, das sind natürlich auch nochmal Aspekte, die sind am Ende dann auch wiederum sicherheitskritisch, ja, diese ganzen Zertifizierungen zum Beispiel, ja. Und insofern muss natürlich auch meine ganze Toolchain und so weiter, muss halt kompatibel damit sein, natürlich auch solche neuen Programmiersprachen einzusetzen und, sagen wir mal, in die Gesamtsprachen, die ich einsetze, auch irgendwo, integrierbar sein, ja, und deswegen ist es natürlich schwierig, gerade das im laufenden Prozess zu machen. Ich glaube, dass das, wie gesagt, was ist, wo man sich immer an so einem Übergangspunkt, an so einem Scheideweg, wo man sagt, so ab jetzt machen wir ohnehin etwas Neues, dass man sich da dann wirklich entscheiden muss, okay, jetzt baue ich da was Neues ein, und dann gehe ich mit dem Neuen weiter, so wie Ampere das gemacht hat. Ja, würde mich jetzt einfach mal interessieren oder vielleicht auch so für die Zukunft, wenn wir das so ein bisschen beobachten, ob da wirklich auch etablierte Autohersteller drauf setzen, weil, und ich weiß, die Folge heute, die wird fast ein bisschen nerdig, weil es um irgendwie Softwareentwicklung geht, aber letztendlich, wie ich es gerade gesagt habe, es geht einfach darum, dass man in der Lage ist, das softwaredefinierte Fahrzeug viel, viel schneller zu entwickeln, als man das bislang getan hat, und dass man einfach auch mit Entwicklungsgeschwindigkeiten von zum Beispiel chinesischen OEMs mithalten kann. Und wenn das ein zentraler Hebel dafür ist, genau das zu tun und eben deutlich schneller unterwegs zu sein, du hast gesagt vorhin die Möglichkeit, parallel an Code zu arbeiten, dadurch lässt sich natürlich irgendwie solche Sachen wie Pair-Programming und so weiter viel, viel einfacher durchführen, viel, viel schneller durchführen, die globale Zusammenarbeit in den Entwicklungszentren der Welt und so weiter. Es ist ja, Fahrzeugentwicklung ist ja auch was, das ist ja in der Autoindustrie so wie alles ja total auch global versprengt sozusagen. Also da denke ich schon auch, klingt das natürlich wie etwas, was man eigentlich, was fast so ein bisschen der No-Brainer ist, was man irgendwie einsetzen muss, um viel schneller zu werden. Wie gesagt, die ein oder anderen Hürden rund um Integration und Umstellung und so weiter, die gibt es dann halt schon noch, ne?
Da gehe ich definitiv mit. Also du hast natürlich recht, weil man ein neues Projekt hat, abgespalten von der ganzen strategischen Aufstellung von allen anderen Aktivitäten, dass es da einfacher ist, mal was Neues auszuprobieren. Und es ist ja auch, es ist ein schwieriger Punkt, weil wie du sagst, man hat eigentlich sowieso den Druck, mehr Speed zu bekommen. Und haben wir dann jetzt gerade Zeit, stehen zu bleiben und zu überlegen, nehme ich jetzt das eine oder das andere oder laufe ich mit dem weiter, was für mich bisher vielleicht semi-gut funktioniert hat, aber was funktioniert, was am Rollen ist, was ich nicht anhalten und umstellen muss, wo ich nicht erst Entwickler umschulen muss auf eine neue Sprache, dann, wie du schon gesagt hast, die Integration von Rust in bestehende, also es geht ja, dass man Rust integriert, dass man nicht alles neu macht auf Rust, sondern dass man Teile von Rust integriert in bestehende Codebasen, aber auch das kann ziemlich komplex sein und erfordert zusätzliche Schnittstellen, also es ist schon auch ein Risiko, was da eingegangen werden würde. Es ist halt ein Step, den man macht oder den man nicht macht, aber es wäre halt ein kurzes Innehalten und dann überlegen, nochmal ein Umstellen. Man würde Zeit verlieren. Die Frage ist, lohnt es sich, wiegt sich die gewonnene Zeit an verkürzter Entwicklungszeit, die man dadurch reinbekommt, wiegt sich das auf gegen diese Pause, die man machen muss, gegen diesen kurzen Step innehalten? Und da bin ich auch bei dir und sehe das Risiko und es vielleicht jetzt gerade, also ein guter Zeitpunkt für solche Sachen findet sich wahrscheinlich schwierig, weil man nie sagt, okay, jetzt habe ich mal Zeit, jetzt bleibe ich mal stehen, jetzt überlege ich mir mal ganz genau, was ich hier mache. Aber jetzt gerade stehen ja sowohl Zulieferer als auch OEMs sehr unter Druck. Du hast den China Speed angesprochen. Ja. Vielleicht ist gerade nicht die Zeit, um innezuhalten und zu überlegen, sondern vielleicht ist es gerade nicht die Zeit, um so ein Risiko einzugehen, sondern mit dem weiterzuarbeiten, was man kennt und worauf man sich verlassen kann. Aber vielleicht ist das auch wieder die falsche Einstellung und das falsche Mindset. Vielleicht muss man offener für Neues werden. Es ist ein Für und Wider.
Ja, es ist so und es werden auch Abwägungen sein, die werden in den Softwareführungsetagen von Autoherstellern und Co. werden wahrscheinlich genauso diskutiert, weil du sagst es, auf der einen Seite ist die Automobilindustrie an vielen Stellen nicht die experimentierfreudigste und das ist auch gut so, weil wir, wie gesagt, immer über sicherheitskritische Aspekte reden. Wir reden nun mal einfach von einem Fahrzeug, was funktionieren muss. Es ist kein Smartphone, es ist insofern kein Smartphone auf Rädern. Dieser Vergleich, der gerne genommen wird, der hinkt halt, weil dein Smartphone, was dir abstürzt, ist im Zweifel ärgerlich. Fahrzeugsoftware, die dir abschmiert, ist sicherheitsrelevant. Und deswegen, das ist natürlich einfach ein ganz, ganz kritischer Punkt, von dem man sagen muss, natürlich ist die Automobilindustrie in dem Bereich eben nicht völlig experimentierfreudig und das ist auch gut so. Ja, das heißt, die Frage wird jetzt wirklich sein, findet man Bereiche, in denen so eine Umstellung auf eine neue Programmiersprache sinnvoll ist? Alles das, was erstmal nicht sicherheitskritisch ist, wenn wir jetzt mal ans Infotainment denken, wenn wir an Konnektivität denken, wenn wir an Themen denken, ja, wo man einfach auch mit gutem Gewissen vielleicht auch mit einem Softwarestand rausgehen kann, den man dann weiterentwickelt und den man dann updatet und sagt eben, wo wir eben in diesem Bereich ärgerlich, aber nicht sicherheitskritisch sind. Das wird man sicherlich machen. Was ich jetzt auch ganz spannend finde, was ich jetzt auch nochmal gelesen habe, das lohnt sich natürlich auch für Unternehmen, die in ihren Softwareentwicklungsstrukturen ohnehin schon sehr modular aufgestellt sind, also sehr stark sowieso schon über DevOps arbeiten, über Continuous Delivery arbeiten, über containerisierte Software arbeiten, also wo ohnehin schon im Prinzip Software und Anwendungen sehr stark getrennt am Ende vom Anwendungsfall und von der Hardware sind. Da lassen sich natürlich und dann, wie gerade eben von mir gesagt, in den entsprechenden nicht sicherheitskritischen Stellen lassen sich sicherlich auch im laufenden Betrieb solche Umstellungen machen, wenn es denn letztendlich, und wir haben es jetzt gerade diskutiert, ist eine vielversprechende Programmiersprache. Jetzt müssen wir natürlich auch aufpassen, das nicht zu schnell hier darzustellen als, ja, No-Brainer, ganz klar, das ist die Programmiersprache der Zukunft und wer da jetzt nicht umschult, der hat sowieso schon verloren. Insofern ist das natürlich auch gut, dass man sich das in Ruhe anschaut, aber ich finde es einfach einen sehr, sehr spannenden Aspekt, einfach weil wir viel über diese Geschwindigkeit diskutieren, die Hersteller aufnehmen müssen. Und dass eben ein Aspekt sein kann, der eben, du hast es angesprochen, auch irgendwie die Konferenz von aus unserem Hause, die ASSC, die Automotive Software Strategies Conference, natürlich dann auch zeigt, wo im Prinzip so ein bisschen wieder nicht nur Status quo, sondern auch so ein bisschen wie der Horizont aussieht an Lösungen. Und da kommen eben solche Diskussionen auf. Und die werden jetzt eben spannend sein, für uns natürlich auch in Zukunft weiter zu begleiten.
Und ich würde da gerne auch alle Zuhörenden zu einladen. Wir haben einen sehr schönen Ich habe einen sehr schönen Überblickspost zu Rust gemacht auf LinkedIn. Feel free, darunter eure Meinungen zu teilen und zu sagen, wie ihr das seht, damit hier nicht nur wir beide diskutieren, sondern wir alle so ein bisschen miteinander diskutieren und Meinungen austauschen.
Das ist absolut richtig. Der Hinweis gilt natürlich an dieser Stelle immer. Wir freuen uns immer über Diskussionen, gerade gerne auch, wenn wir so wie heute mal ein Thema aufgreifen, was nicht die vielleicht übergeordnete Automobilstrategie ist, was nicht irgendwie man merkte, Elektromobilität und Co. ist, sondern wirklich mal ein bisschen tiefer reingeht. Aber nochmal, es hat natürlich alles... Ja, auch die Diskussion rund um Programmiersprachen ist am Ende eine, die große Auswirkungen darauf hat, wie die hiesige westliche Automobilwelt eben im globalen Spiel aufgestellt ist. Es ist eine Möglichkeit, einen Speed aufzunehmen, den andere vielleicht auch aus ganz anderen Gründen aufnehmen können, weil sie keine Legacy haben, weil sie vielleicht, wir diskutieren häufig über Arbeitszeit, die vielleicht in China Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Unternehmen einbringen müssen, ja, die vielleicht in der westlichen Welt, es sind ja auch wieder Diskussionen, die also Friedrich Merz wird ja auch nicht müde zum Beispiel zu betonen, dass wir vielleicht alle wieder ein bisschen mehr arbeiten müssen.
So, lange, ich in der so. Gen Z habe da eine andere Meinung, aber ja, weiß ich nicht,
komm mal. Ich mir gedacht. Aber genau deswegen ist ja der Punkt, dass wir natürlich hier natürlich schon auch schauen müssen, wie wir den Speed aufnehmen, der nicht einfach nur stumpf über, naja, wir müssen halt alle einfach doppelt so viel arbeiten und dann wird es schon. Ja? Und insofern finde ich es einfach eine sehr spannende Diskussion. Danke dir, Ronja, auf jeden Fall, dass du uns mal einen Einblick gegeben hast in die Programmiersprache Rust und ja, darin, wer vielleicht so die ersten Player sind, die darauf setzen und was sich damit machen lässt. Wie gesagt, wir werden das Ganze natürlich weiterhin verfolgen und, du hast gerade angesprochen, gerne natürlich einfach auch mal kommentieren, wie euch und Ihnen ja mal ein Thema gefallen hat, was mal ein bisschen tiefer reingeht. Und ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder und ich sage ciao.
Es war mir ein inneres Blumenpflücken, Yannicks Platz hier wieder warm zu halten. Ich mache ihn gerne wieder frei, wenn er wieder da ist, aber ich springe auch jedes Mal gerne wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.